Der Freien Podcast von Geraldine Friedrich und Françoise Hauser. Es ist mal wieder soweit. Die KSK verschickt ihre jährlichen Briefe. Und auch du, Geraldine, hast bestimmt einen bekommen, oder?
Genau, der alljährliche Liebesbrief von der KSK.
Und mit der Anfrage, was ich denn im nächsten Jahr zu verdienen gedenke.
Manchmal verbirgt sich da auch im kleinen Absatz relativ versteckt eine Prüfung drin. Das übersieht man auch auf den ersten Blick mal. Und da erfahrungsgemäß zu diesem ganzen Themenkomplex KSK viele Fragen existieren und immer wieder auftauchen, haben wir uns heute eine echte Expertin eingeladen, und zwar Anja Lobinger, Rechtsanwältin und spezialisiert unter anderem auf Fragen zur Künstlersozialversicherung und zum Sozialversicherungsrecht, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Hallo, Frau Lobinger.
Guten Tag. Künstlersozialversicherungsrecht ist richtig.
Was mich jetzt interessiert, wie sind Sie denn überhaupt zu diesem Schwerpunkt gekommen?
Das ist für mich persönlich, ist eine interessante Frage, aber für mich persönlich ist es tatsächlich eine schöne Kombination aus all dem, was ich gemacht habe. Gestartet habe ich mit meinem Jurastudium und danach habe ich tatsächlich verschiedene Dinge im Bereich, ich habe ein Volontariat gemacht in einem Redaktionsbüro, ich habe in einer PR-Agentur gearbeitet und habe irgendwann, nachdem ich mein Kind bekommen habe, das zusammengeführt. Rechts-Know-how in Kombination mit redaktionellem und PR-Wissen und persönlichen Interessen. Und da bin ich dann in diesem wunderschönen Rechtsgebiet, Nischengebiet gelandet. Ja, so ist das gekommen.
KSK ist ja ehrlich gesagt auch so ein regelrechter Angstgegner. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ich weiß von unglaublich vielen freien Journalisten, dass sie, wenn sie diesen Brief bekommen, irgendwie auch immer so ein bisschen Befürchtungen haben, ich könnte jetzt eine Prüfung kriegen oder gibt es irgendein Problem, man weiß ja nicht, weil ist ja auch echt wichtig, ne? Krankenversicherung, Rentenversicherung, da hängt ja eine Menge dran. Und wir haben eine ganze Menge Fragen mitgebracht für Sie.
Kriegen wir hin.
Mich würde interessieren, seit der Pandemie hat sich ja das eine oder andere geändert. Bei der KSK, auch zum Beispiel bei dem Thema Hinzuverdienstgrenzen, aber auch vielleicht bei den Vorgehen der KSK-Prüfungen, also derjenigen, die von der KSK profitieren. Können Sie uns mal einen kurzen Überblick geben, was anders läuft als vielleicht vor 5 oder 10 Jahren?
Ja, kann ich. Also es gab tatsächlich pandemiebedingt die ein oder andere Veränderung. Eine ganz pragmatische, die tatsächlich Anfang des Jahres vollzogen wurde, ist, dass die KSK als Behörde jetzt im anderen Behördenverband aufgehoben ist. Das heißt, die KSK, die vorher zur Unfallversicherung gehörte, ist seit 1.1.25 angedockt an die Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee. Das hat jetzt erstmal keine Auswirkungen, denke ich, darf es nicht haben auf die Umsetzung der Prüfung. Aber das ist nimmt man vielleicht wahr und hat der ein oder die andere auch mitbekommen. Tatsächlich gab es im Zuge der Pandemie, das haben Sie richtig gesagt, gab es zu Beginn des Jahres 2023 gab es die ein oder andere Gesetzesänderung, die unter anderem auch die Prüfung betrifft. Also seitdem ist zumindest gesetzlich normiert die Prüfungsoptionen der KSK ein bisschen vergrößert. Also die dürfen zum Beispiel seitdem alle personenbezogenen Daten von den Finanzbehörden theoretisch erfragen. So. Persönlich muss ich sagen, bevor jetzt alle Angst haben, dass das Steuergeheimnis hier angeknackst und angegriffen wird, es betrifft tatsächlich Steuergeheimnis natürlich. Faktisch kann ich aus der Erfahrung der letzten beiden Jahre nicht unbedingt bestätigen, dass davon irrsinnig Gebrauch gemacht wurde und dass das Prüfungsgebaren der KSK groß verändert hat. Es sind noch ein paar andere Kleinigkeiten geändert worden. Also der Zeitraum, den man theoretisch abfragen darf, ist um ein Jahr verlängert nach hinten. Das hat aber nur, glaube ich, im Einzelfall eine Relevanz und grundsätzlich ist auch ausdrücklich im Gesetz jetzt vorgesehen, dass man, wenn man diese sogenannte Untergrenze unterschreitet, dass man potenziell in den Folgejahren jährlich nachweisen muss, dass man vielleicht auch diese Grenze überschritten hat. Sprich, da hat die KSK eine Möglichkeit, das zu erfragen. In der Praxis kann ich das nicht unbedingt bestätigen, dass das bisher groß genutzt wurde, was aber nicht heißt, dass das nicht noch passieren wird.
Sie haben jetzt gerade ein Stichwort Untergrenze erwähnt. Das wollen wir hier gleich nochmal verdeutlichen. Sie sprechen von den 3.900 € an Einkünften, die man jährlich aus künstlerischem Schaffen sozusagen erwirtschaften muss.
Genau. Streng genommen sind es sogar 3.901. Man muss es überschreiten. Also diese Grenze, ja.
Okay. Gibt es eigentlich, wir reden immer von Untergrenzen, gibt es eigentlich auch eine Obergrenze, bei der man die KSK verlassen müsste, theoretisch oder praktisch?
Ja, es gibt eine Obergrenze. Nein, man muss die KSK nicht verlassen. So, wenn man mit seinen künstlerischen Einnahmen diese Obergrenze überschreitet, muss man die KSK nicht verlassen. Was aber tatsächlich der Fall ist, und das wissen wenige, man muss diese Obergrenze ganz konkret liegt in diesem Jahr, die ändern sich, das sind die sogenannten Beitragsbemessungsgrenzen, die ändern sich jährlich, die werden angehoben, die werden immer gegen Ende des Jahres kommuniziert und dann gelten die fürs Folgejahr. Für dieses Jahr, für das Jahr 2025, liegt diese Obergrenze konkret bei 96.600 € Jahresgehalt. Wenn man die überschreitet, zahlt man den Höchstbeitrag. Fliegt aber natürlich nicht aus der KSK raus, muss aber, und das ist interessant, die Schätzung auch nicht höher abfassen als diese Höchstgrenze. Das heißt, wenn ich zu den glücklichen Menschen gehöre, dass ich jetzt 300.000 € verdiene, muss ich die Katze an der Stelle nicht aus dem Sack lassen, sondern es genügt völlig, wenn ich einfach 96.600 für dieses Jahr als Schätzung angegeben habe.
Oh, da müsste ich aber jetzt echt mal einen richtigen Bestseller schreiben.
Ja.
Es gelingt nicht vielen, in der Tat.
Es ist ja auch insofern logisch, dass es ja eine Beitragsbemessungsgrenze ist. Das heißt, der Beitrag wird ja nicht höher, wenn ich mehr angebe. Insofern ist es ja auch eigentlich wurscht. Und klar, dann kann ich das schon für mich behalten. Jetzt ist es tatsächlich aber meistens eher umgekehrt oder ich sag mal das Gegenteil der Fall, dass die meisten eher nicht so viel verdienen. Und tatsächlich ist ja auch der Trend zu beobachten, dass viele freie Kolleginnen und Kollegen sich aus ganz anderen Branchen ein neues Standbein aufbauen, was nicht unbedingt unter die Einkünfte der KSK fällt. Und das hat natürlich Auswirkungen. Die Regel besagt, dass ungefähr, dass es halbe halbe sein muss, beziehungsweise mehr als die Hälfte muss man aus künstlerischem Schaffen erwirtschaften, um in der KSK vollumfänglich versichert zu bleiben. Wie liegen da die Beträge? Gibt es jetzt wirklich, zählt wirklich nur 50-50 oder gibt es auch da irgendwelche Mindestgrößen oder Maximalumsätze, die ich sozusagen mit nicht künstlerischen Einkünften erwirtschaften darf?
Das ist eine komplexe Frage. Ich gebe mir Mühe, es einfach zu beantworten. Ja, die gibt es. So, das mal als Antwort. Aber konkret ist der Einzelfall relevant und zwar wie folgt. Wenn ich also um diese Untergrenze rum verdiene, dann gilt erstmal bis zur Grenze des Minijobs, die in diesem Jahr bei Größenordnung 6.672 Jahreseinkommen liegt. Das darf ich in jedem Fall aus einer nicht künstlerischen Tätigkeit verdienen, unabhängig davon, wie groß mein künstlerisches Einkommen ist. Erst wenn ich diese Summe überschreite, kommt die von Ihnen genannte 50-50-Regelung auch nur, was die selbstständigen Tätigkeiten angeht, ins Spiel. Das heißt, in dem Moment, in dem ich eine nicht künstlerische Tätigkeit, und ich sage immer, ich habe einen Kiosk eröffnet und verkaufe irgendwie Waren, neben meinem Journalismus ausübe, ist der Kiosk so lange völlig unerheblich, solange ich mit dem nicht mehr als diese 6.000, das wird im nächsten Jahr wieder ein bisschen mehr sein, 6.672 € Gewinn erziele. Geht es darüber hinaus, ist es relevant, dass ich mit meiner künstlerischen, in dem Fall publizistischen Tätigkeit mehr verdiene als mit meinem Kiosk. Das gilt ausdrücklich nicht für abhängige Beschäftigung, also ein Arbeitsvertrag, den ich überschreite, zählt in diese Summe nicht rein. Es geht ausschließlich um selbstständige, nicht künstlerische Tätigkeiten. Das ist wichtig, weil das vielen auch nicht bewusst ist.
Aber da muss ich mal so reinfragen, ohne jetzt irgendeinen komplexen Fall aufzumachen. Also ich würde auch gleich mal unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wenn es richtig kompliziert wird, echt erkundigen. Also bitte nicht nur auf uns verlassen, sondern wir wollen eigentlich ein bisschen sensibilisieren, wo man ja selber aufhorchen muss und sagen muss, ich sollte mich da vielleicht mal mit denen in Verbindung setzen und mal fragen, ob das alles noch so okay ist. Beispiel ist, ich habe ein Jahr vor ein paar Jahren in der Corona-Zeit auch als Lehrerin gearbeitet. Teilzeit, ne? Und war dann aber natürlich, ich musste dann wirklich das auch mit der KSK klären. Und da sind etliche Formulare hin und her gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dann geendet ist. Ich war aber dann nur noch teilweise dort versichert, Hab das dann aufgehört wieder, bin wieder komplett zurück in die KSK. Also auch da muss man echt nachfragen, notfalls.
Unbedingt. Also sprechen ist immer besser als nicht sprechen, auch mit einer Behörde, auf jeden Fall. Der Fall, den Sie beschreiben, ist genau besagter, wenn ich eine abhängige Beschäftigung habe, ist es im Zweifel auch im Endergebnis, was die Folgen angeht, für mich gar nicht problematisch. Das ist der Fall, der ist lästig, wie Sie beschreiben, völlig korrekt. Es müssen Formulare hin und her, man muss diese Meldungen abgeben. Das ist mein täglich Brot, das mache ich für unendlich viele Mandanten, Mandantinnen. Das ist lästig, aber letztlich kein Hexenwerk. Man muss halt nur wissen, worum es geht und man muss den Hintergrund verstehen. Dann funktioniert das. Die richtigen Unterlagen haben, okay. Aber in der Tat, wenn es um eine selbstständige Tätigkeit angeht, gibt es ja keine Verträge im klassischen Sinne. Dann hat der Steuerberater irgendwelche Zahlen, ich setze die ab. Und da kann man in der Tat, das ist Menschen, auch MandantInnen, nicht immer bewusst, da kann man auch viel steuern, auch über den Steuerberater, der an der Stelle viel weiß, aber eben die KSK auch nicht zwingend mitdenkt. Da ist in der Tat, ist mein Rat auch immer, eine Beratung absolut sinnvoll und an der Stelle in jedermanns Interesse, jeder Frau's Interesse, möchte ich darauf hinweisen, vom Fachmann, Fachfrau, vom Experten, der Expertin, bitte und nicht von irgendwelchen selbsternannten, einfach nur angstgetriebenen Beratungsfirmen, Unternehmen, Vereinen. Das ist in der Regel, da gibt es noch andere Motivationen, die nicht eine reine Beratung des Rechtsgebietes, in dem wir uns befinden, Sozialversicherungsrecht, zur Ursache haben. Und das ist letztlich kurz geklärt, kein großes Ding, kostet nicht viel Geld und man hat dann Klarheit und auch Ruhe und schläft nicht schlecht. Das kann ich nur als allgemeinen Rat an der Stelle geben. Ja.
Ich ergänze noch kurz, also Sie haben es ja auf Ihrer Website relativ klar stehen. Ich empfehle jedem, das, bevor er Mitglied in einem Verein wird, nochmal nachzulesen. Unter Umständen wird einem vielleicht da auch eine Versicherung verkauft. Ich sage es jetzt mal so direkt. Jetzt stellt sich aber im Alltag ja oft die Frage, was ist künstlerisch und was ist nicht künstlerisch? Und da gibt es ja wirklich auch schwammige Übergänge. Also da ist man einfach verunsichert, ob das jetzt eben KSK-pflichtig ist oder nicht. Und wir wollen jetzt an dieser Stelle vielleicht auch ein paar konkrete Beispiele bringen, die uns freie Journalisten oft betreffen. Da wäre zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten, die Seminare halten zu bestimmten Themen. Das können Themen wie Zweitverwertung sein, Akquise, also für journalistische Aufträge oder Existenzgründung im Journalismus. Sind solche Einkünfte aus solchen Fortbildungen, die man gibt, auch relevant für die KSK?
Jetzt kommt eine, entschuldigen Sie bitte, eine etwas langweilige Antwort. Das kommt drauf an. Die typische Juristenantwort. Und es ist leider tatsächlich so. Also, fangen wir mal vorne an. Die Künstlersozialversicherung basiert auf dem Gesetz des KSVG, das Künstlersozialversicherungsgesetz. In dem Gesetz gibt es einen Paragraphen, der unter anderem in Form einer Generalklausel, also ganz allgemein beschreibt, was künstlerisch und in dem Fall das ist ja hier, das sind ja die ZuhörerInnen publizistisch unterwegs ist. Genannt, ich lese es mal ganz kurz vor, weil Publizist im Sinne dieses Gesetzes ist, wer als Schriftsteller, Journalist oder in ähnlicher Weise publizistisch tätig ist oder Publizistik lehrt. Das ist mal das Gesetz. Und das entscheidet darüber, wann, wo und wie etwas als publizistisch anzusehen ist oder nicht. Ist die eine sogenannte Generalklausel. Die Juristen kennen das. Für Menschen des Wortes ist es vielleicht dann auch nicht ganz so einfach. Was bedeutet das konkret? Dass diese Generalklausel natürlich im Detail, inzwischen auch durch Rechtsprechung gewisse Katalogberufe sich rausgebildet haben. Klassische journalistische Tätigkeit würde niemand, auch kein Jurist, in Frage stellen, dass das darunter zu subsumieren ist. Jetzt ist es aber genau gerade im Journalismus, in der Publizistik ist es natürlich so, die Berufsfelder ändern sich, es kommen neue Berufe hinzu, es treten Mischformen wie jetzt genau das Beschriebene, dass man Seminare gibt, die eben nicht nur rein Publizistik lehren und Menschen ausbilden, dass sie auch Journalismus ausüben können, sondern eben auch die Randbereiche, wie vermarkte ich mich zum Beispiel, beinhalten. Und da ist es tatsächlich, und das ist ein bisschen unbefriedigend vielleicht für Sie als Fragestellerin, ist es im Endergebnis so, da wird im Einzelfall geprüft nach natürlich diesen Vorgaben, orientiert an der Rechtsprechung und nach letztlich, und das klingt jetzt wieder so banal, der Verkehrsanschauung. Das heißt konkret auf Ihre Frage, wenn ich als Journalistin ein Seminar anbiete, in dem es um Recherche geht und gleichzeitig um zum Beispiel Akquise oder wie vermarkte ich mich oder wie bringe ich diese Recherche, also wie erstelle ich sie qualifiziert und fachlich gut und wie bringe ich sie dann an den Markt? Gibt es einen Markt? Wo kann ich mich hinwenden? Dann wäre wirklich im konkreten Einzelfall relevant, wie würde man allgemein als unabhängiger Dritter beurteilen, was ist Ziel dieses Seminars? Geht es darum, wie kann ich mich verkaufen? Wie betreibe ich persönliches Marketing? Dann wäre es wahrscheinlich eher nicht publizistisch. Wie, wenn es aber darum geht, ich sehe das als Gesamtprozess aus dieser Recherche raus, wie muss ich ja auch verkaufen, um damit Geld verdienen zu können? Aber der Hauptschwerpunkt ist, ich bringe den Menschen bei, wie es geht. Dann könnte man nach Verkehrsanschauung davon ausgehen, dass es vielleicht dann doch insgesamt eine publizistische Tätigkeit wäre. Aber leider, ja, es kommt drauf an und leider dann auch auf den konkreten Fall.
Ich meine, muss ich mal einwerfen, das ist wirklich echt üblich. Also, wenn ich mich ein bisschen umschaue, so, ne, gerade Geraldine und ich, wir reden ja mit unseren Kollegen, Hörerinnen und Hörern und so auch immer wieder über Geld, ne? Und es ist total auffällig, dass Journalisten, die mehr machen als das absolut reine Schreiben, natürlich auch besser leben. Und das können auch ganz einfache Sachen sein. Ich sag mal, ich habe einen Spezialisten für den arabischen Raum, dann wird er darüber vielleicht nicht nur schreiben, sondern vielleicht auch Seminare geben, die von der letzten Reise berichten, Kultur, Vorträge machen, was ja auch zum Beispiel Buchautoren immer wieder machen. Sie machen Lesungen oder machen Veranstaltungen, die ja gar nicht unbedingt so mit einem Etikett zu versehen sind. Und das ist ein ganz, ganz großer Teil unserer freien Kollegen, die das wirklich machen müssen auch, ne, um genug Geld zu verdienen. Und da ist das natürlich schon, und natürlich, das würde ich jetzt mal so mit dazu sagen, auch um ihre Existenz bekannt zu geben, um sich selbst zu promoten. Muss man ja, ne? Weil wenn ich Aufträge haben will, muss mich auch jemand kennen.
Klar, aber tatsächlich ist auch das, Ihre Beispiele gerade eben, auch wieder differenziert zu betrachten. Tatsächlich, also wenn ich als das Beispiel, ich habe ein Buch geschrieben, als Fachfrau, Fachmann in die Welt gehe und mein eigenes Buch an die Menschen bringe, also öffentlich lese, daraus vorlese, womöglich dann sich anschließend Fachdiskussionen führe oder ähnliches, oder auf dem würde ich jetzt mal auf ein Podium eingeladen werde, weil ich Fachmann, Fachfrau bin, journalistisch geschult für gewisse Themenbereiche, dann sitze ich da, dann, oder ich lese aus meinem Buch als Autorin, als Fachmann, Fachfrau, Fachjournalistin in einem bestimmten Bereich, dann würde ich denken, dann ist das zurückzuführen auf die journalistische Tätigkeit an sich. Etwas anderes ist es, wenn ich irgendwann sitze und Werbung mache und, was häufig passiert, ich womöglich auch im Management-Kontext, das wird ja manchmal so, da ist mehr Geld drin. Wenn ich bei Unternehmen anfange, mein journalistisches Know-how zu transportieren, es passiert eher bei Schauspielerinnen, Sprechern, die dann Stimmtraining machen, zum Beispiel für Management, ein klassisches Thema, ein Riesenproblem. Da ist es keine Ausbildung der Journalisten mehr, sondern es ist eine andere Tätigkeit. Und die, obwohl es dieselbe Tätigkeit ist, kann dann als nicht künstlerisch beurteilt
Und
werden.
das möchte dann die KSK, da möchte die KSK für dieses Geld von mir nichts haben? Das frage ich jetzt mal ganz provokant, weil
Ja,
wenn ich es
streng genommen
angebe,
wäre das.
also ich hätte jetzt von meinem ganz ungeschulten Rechtsempfinden her gesagt, lieber zu viel berechnen damit, weil wenn die KSK mehr Geld von mir kriegt, wird sie sich nicht beschweren, als wenn ich es rausnehme und ihr da quasi etwas vorenthalte. Das ist nämlich durchaus eine Frage. Man könnte ja sagen, oh, ich bin großzügig, ne? Ich rechne jetzt.
Das, genau, interessante Frage begegnet mir auch immer wieder. Das ist die Denke, deswegen auch das muss ich mal kurz ein bisschen gerade rücken. Die KSK ist eine Behörde, die wendet ein Gesetz an. Die wollen nicht mehr Beiträge haben, weil es dann der Behörde besser geht. Sondern was die tun, ist, die wenden das Gesetz an. Denen geht es um korrekt und nicht korrekt. Das heißt, wenn die mehr Beiträge einziehen, sind die nicht happy, wenn es die falschen Beiträge sind, sondern letztlich müssten die theoretisch, in der Praxis sieht das natürlich im Arbeitsalltag womöglich anders aus, aber die wollen natürlich unterm Strich, dass es richtig ist. Sprich, die wollen nicht Beiträge für eine nicht künstlerische Tätigkeit haben und sagen, ist uns doch egal, dann haben wir genug Geld bekommen. Das ist nicht die Denke, weil diese Behörde so ist jetzt ein blöder Satz, nicht denkt, aber das ist gar nicht der Punkt. Sondern die wenden das Gesetz an und müssen, und da kommen wir in ein schwieriges Feld, müssen im Zweifel, wenn ich denen Informationen gebe und sage, ja, es ist ja nicht alles künstlerisch, muss ich denen gleichzeitig auch die Zahlen dazu liefern können. Und da kommt man dann in die Untiefen der Praxis und des Alltags rein. Kann ich diese Zahlen liefern? Kann ich Gewinnzahlen liefern von der nicht künstlerischen Tätigkeit, die ich bei der KSK in der Schätzung nicht berücksichtigt haben will? Wenn ich das kann, kann ich sauber trennen. Kann ich das nicht, komme ich womöglich in, nicht in Teufelsküche, aber in die Bredouille, weil ich die Zahlen ja eigentlich auf der Hand haben müsste.
Ja, ich wollte jetzt nochmal einhaken. Sie haben jetzt das Beispiel Stimmtraining gebracht, einmal für Journalisten und einmal vielleicht für Management. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass dann die Zielgruppe, also praktisch die Kundschaft, entscheidet, ob es künstlerisch ist oder nicht?
In dem Fall korrekt, ja. Und
Okay,
zwar
das finde ich interessant, ja.
richtig, und zwar unter dem Aspekt, deswegen habe ich eben auch das Gesetz zitiert, weil es fällt unter den Schutzschirm des Künstlersozialversicherungsgesetzes, wenn ich Publizistik lehre oder jemanden ausbilde als Publizist. Das tue ich aber faktisch bei einem Manager nicht.
Okay, und die Stimme gehört praktisch zum Ausdruck des kreativen Schaffens ja dazu. Klar, die braucht man, wenn man beim Fernsehen arbeitet. Jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung bei Mischangeboten. Wir hatten ja jetzt über Akquise und Existenzgründungsseminare gesprochen, wenn ich jetzt richtig verstanden habe. Da fehlt so dieses kreativ-publizistische, egal ob meine Zielgruppe Journalisten sind. Also wenn ich jetzt als BWLerin sage, ich bringe euch Existenzgründung bei, fällt es eigentlich raus. Und jetzt mein eigenes Beispiel. Ich habe einen kleinen Kurs zum Thema Reisejournalismus. Das ist so ein digitales Teil, was man sich selbst, also was man bezahlt und dann eben angucken kann, wenn man möchte. Und das hat Teile drin. Da geht es um Textform, Textgattung im Reisejournalismus, aber auch ein geringerer Teil zum Thema, wie vermarkte ich meine Reisetexte? Das wäre jetzt so ein typisches Mischangebot und dann guckt da die KSK drauf und sagt, okay, 60% sind kreativ, 40% sind Vermarktung. Also nehme ich dann 60% des Umsatzes für die KSK oder nehme ich dann das Ganze, was ich damit mache, in die KSK rein als Umsatz?
Gut, dass Sie das fragen. Das Missverständnis sollte ich sofort aufklären. Für eine einzelne Leistung, die man im Zweifel nicht trennen kann. Und so würde ich es verstehen, wenn Sie so ein Seminarangebot haben oder so einen Kurs anbieten. Dann kann man ja das ja nicht runterbrechen, sondern dann kommt der Teilnehmer, die Teilnehmerin zahlt eine Summe und im Endergebnis gibt es eine Gegenleistung. Fertig. Das kann und sollte man bitte nicht trennen, weil das auch sind wir wieder bei der Verkehrsanschauung, im Rahmen der Verkehrsanschauung einfach nicht dem entspricht, wie man es üblicherweise handhabt. Was anderes ist es, ich gebe Seminare und unterrichte JournalistInnen und zeitgleich mache ich noch Akquise-Seminare. Dann könnte ich sagen, die Leistungen, Akquise-Seminare, das Geld, was ich da bekomme, das könnte ich theoretisch als gesonderte Leistung getrennt verbuchen in einer getrennten Buchhaltung haben. Da müsste die Grenze verlaufen, aber nicht innerhalb meiner einzelnen Tätigkeiten, die ich sag's mal ganz plakativ auf einer Rechnung abrechne, da wird schwierig. Und das würde ich auch nicht tun. Und das ist meines Erachtens auch nicht sachgerecht. Das mag der ein oder andere bei der KSK oder die andere womöglich im Einzelfall anders entscheiden. Aber auch da wäre eine Sache, bevor ich anfange, das mit der KSK auszudiskutieren, wäre auch hier wirklich eine fachkundige Beratung wahrscheinlich hilfreich, um den Einzelfall einmal mit Expertise durchzuprüfen und zu sagen, ja, ist alles künstlerisch oder eben, ja, ist vielleicht sinnvoll, da eine Trennung zu vollziehen.
Das klingt dann aber so, als sollte man vielleicht wirklich erstmal so im stillen Kämmerlein eine kleine Excel-Tabelle anlegen und mal gucken, wo sind denn überhaupt die Fälle, die vielleicht diskutabel sind und mal gucken, auch in welchem Umfang das dann stattfindet. Weil ich weiß gar nicht, ob man das immer so im Gefühl hat. Und man muss ja sowieso einmal im Jahr in irgendeiner Form Steuer machen.
Also Schaden tut es nicht. Und also Wissen ist immer besser als Nichtwissen an der Stelle. Und Klarheit, was die Zahlen geht, oder zumindest sich der Klarheit anzunähern, ist in jedem Fall zu empfehlen. Wie gesagt, wichtig ist, dass ich immer noch im Kopf habe, ich gebe bei der KSK einen Gewinn an und nicht meine Umsätze. Die Excel-Liste gibt mir im Zweifel erstmal nur meine Umsätze, Auskunft über meine Umsätze. Und das darf ich nicht vergessen. Ich kann da nicht hingehen und sagen, ich habe eine Excel-Liste und lasse die Summe raus und ziehe die von meinem Gewinn wieder ab, weil dann habe ich ja meine Betriebsausgaben für die zweite Tätigkeit nicht berücksichtigt.
Also korrekt sind es die Einkünfte, die man meldet, denn die Sozialversicherungsbeiträge kommen schon noch auf den Gewinn drauf und den muss man dann melden, so wie im Bruttogehalt eben, ne? Weil Gewinn ist ja wieder was anderes. Kleine Klugscheißerei von mir an dieser Stelle als BWLerin. Aber ich wollte jetzt nochmal auf das Thema Bloggen kommen. Und zwar ist das ja auch ein häufiger Fall. Ich kenne auch wirklich hauptberufliche Blogger, die bekommen ja kein Honorar für ihre Texte. Also sie machen richtig schöne, ausführliche Berichte zu ihrem Schwerpunktthema im Reisebereich. Gibt es da auch sehr viele. Und die verdienen ihr Geld durch Werbung, durch Affiliate, also Kickbacks zu Produkten, zu denen sie verlinken, wo dann Verkauf stattfindet, wo sie dann praktisch eine Beteiligung bekommen oder auch eine Kooperation. Jetzt ist die Frage, sind das auch künstlerische Umsätze?
Auch da wieder, das kommt drauf an, weil wir da den Einzelfall betrachten müssen. Da ist die Bandbreite sehr groß. Ich würde so beantworten wollen, ist es möglich, dass das künstlerische Einkünfte sind? Wenn man konstruieren kann oder darlegen kann, dass die Einkünfte, die ich erziele, letztlich zurückzuführen sind auf meine im weitesten Sinne publizistische oder künstlerische Tätigkeit. Es gibt eine Entscheidung vom Bundessozialgericht, die ist jetzt schon ein bisschen älter, aus dem Jahr 2011. Da wurde das für Online-Journalisten, ich meine, es war auch ein Reiseblogger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, festgestellt, der oder die gesagt hat, ja, ich stelle meine Texte online, mir zahlt aber keiner eins zu eins Geld für den Text, aber Menschen lesen es und ich kann diesen journalistischen Anspruch nur halten, dadurch, dass ich eben an der Stelle auf anderem Wege Geld generiere, aber ich werfe quasi meine Texte in die Welt, ich veröffentliche die und bekomme Geld. Eigentlich, die Leute kommen ja nur wegen meiner Texte, also kriege ich das Geld für meine Texte. Und da gibt es eine Entscheidung. Das heißt, auch hier müsste man im Detail hinschauen, wofür fließt das Geld konkret? Und in der Tat habe ich in der Praxis, ich habe Fälle, wo es mal so ausgeht, schon gehabt. Also kann man so pauschal nicht beantworten, lohnt sich aber auf jeden Fall mal drauf zu gucken, weil es ist nicht per se ausgeschlossen.
Und es gibt ja auch ein Leben jenseits der KSK, rein theoretisch.
Ich habe davon gehört, ja. Solltest
Hey. Vielleicht noch kleine Ergänzung an dem Punkt. Die Tantiemen, die man für Online-Beiträge bekommt von der VG Wort, die sind eindeutig KSK-relevant. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, was den Umsatz unter Umständen, wenn man da ordentlich publiziert, erhöht. Ne? Darf man nicht vergessen.
Auf jeden Fall.
Dann noch ein Klassiker, vielleicht noch zum Abschluss der konkreten Fälle, weil es mir wirklich auch schon häufig begegnet ist, PR-Berater und PR-Beraterinnen vor allem, weil es ist ein sehr weiblicher Beruf. Ich kenne welche, die gleich gesagt haben, nein, ich möchte beraten, das ist mir wichtig, klar, auch aus monetären Gründen, deswegen gehe ich nicht in die KSK, melde mich dort nicht an. Und ich kenne andere, die haben sogar eine richtige kleine Agentur mit vielleicht auch einer Angestellten und sind Mitglied in der KSK. Warum ist das so? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ja und nein. Also zum einen in der Praxis ist es so, nur weil der eine die KSK für sich nutzt und der andere nicht, ist das überhaupt keine Aussage wert zu sagen, ob es sinnvoll ist, ob es erforderlich ist oder nicht. Aber konkret auf Ihre Frage auf den PR-Berater, die Beraterin bezogen, auch da kommt es tatsächlich wirklich wieder darauf an, was ich konkret für eine Tätigkeit ausübe. Als PR-Mensch hätte ich eine Tätigkeit, die publizistisch ist, wenn ich ähnlich wie ein Publizist auch Texte verfasse, mich an die Öffentlichkeit wende und Dinge einfach veröffentliche. Jetzt ist ja heutzutage mehr als so ein Text. Das können ja auch Videos sein. Ich kann ja Social Media machen. Das sind ja alles Publikationen im Kleinen, für die ich mich verantwortlich zeige, die ich eben selber erstellt habe. Dann spricht da nichts dagegen. Ich muss es belegen können. Deswegen ist zum Beispiel auch dieses Sternchen in dem Fragebogen, wo von der KSK erfragt wird, weil eben die Range bei einem PR-Berater, bei einer Beraterin so groß ist, dass sie sagen, erklär uns mal, was du konkret machst, bevor wir sagen, nein oder ja. Weil so einfach ist es halt nicht. Aber die Grenze ist insofern halt fließend, weil natürlich gibt es PR-Beratungen, die ausschließlich eine rein strategische Beratung leisten. Da ist der Vergleich zum Publizist natürlich schwer zu ziehen. Wenn ich reines Technik, also es war früher, gibt es auch Urteile zu SEO mache, Suchmaschinenoptimierung, und die halt rein so mechanisch-technisch abzuwickeln ist, ist da keine publizistische Leistung drin versteckt. Aber natürlich habe ich auch in meinem Mandantenstamm eine Menge PR-Menschen, sage ich jetzt mal, die einfach Pressemitteilungen schreiben, die Konzepte schreiben, kreative Konzepte entwickeln, das ist alles in Ordnung. Darüber kann man tatsächlich auch über die KSK versichert sein. Kommt halt darauf an, wie mein Fall konkret beurteilt wird.
Auch die Recherche zum Beispiel von Ansprechpartnern. Also ich weiß es selbst, wenn man mal so einen Mini-Verteiler aufbaut und dann gucken muss, da muss ich ja erstmal ganz viel auch lesen, recherchieren, welcher Journalist schreibt über was, wenn ich den vielleicht mit meiner Pressemitteilung ansprechen will. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch als relativ aufwendige Recherche, wo man ja schon sehr stark ins Inhaltliche gehen muss, ob das passt. Aber gut, ich bin jetzt keine PR-Beraterin.
Ja.
Aber das heißt, wenn ich jetzt PR-Berater wäre oder plane, mich als PR-Berater selbstständig zu machen, dann wäre es gut zu überlegen, welchen Teil sozusagen mein kreativer Output an Text, Veröffentlichung, Social Media, Pressemitteilung etc. wäre.
Also man muss es halt genau, man muss halt auch da wieder einmal ein bisschen tiefer tauchen und es sich genau angucken. Ja.
Es gibt keine wirklichen einfachen Grenzen, wo man sagen kann, so ist das. Im Grunde genommen wollen wir ja auch echt sensibilisieren mit dem Podcast, dass man mal so drüber nachdenkt und vielleicht nicht blind irgendwie quasi ins Verderben rennt. Also ich will es gar nicht so übertreiben. Ich bin sehr froh, dass die KSK existiert. Ne? Das mal nur nebenbei ist ja für uns Kreative schon durchaus echt ein Vorteil. Ne?
Haben Sie abschließend noch einen Tipp, an wen man sich oder wie man sich am besten an die KSK wendet, wenn man Fragen hat, die man mit denen direkt klären möchte?
Da könnte ich jetzt ganz viel zu sagen, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen würde ich immer raten und vorschlagen, sich erstmal auf der Website der KSK umzugucken. Da gibt es super Informationsmaterial, es gibt super Formulare und Erläuterungen. Bevor ich anfange, mich direkt durch eine Eingabe an dort in Erinnerung zu bringen und Fragen zu stellen. Viele Fragen lassen sich da erstmal erledigen. So. Viele Sachverhalte, die ich der KSK mitteilen muss, kann ich da auch ablesen und sehe, ah, die Informationen werden benötigt, das sollte ich melden. So, wenn so ein Fall vorliegt und ich das mitteilen möchte, habe ich verschiedene Wege. Was der Klassiker wäre, ist, ich drucke ein Formular aus und unterschreibe es und schicke es an die KSK hin. Das ist leider, und das liegt nicht an der Behörde, das ist immer noch der rechtssichere Weg, weil bei vielen Sachverhalten auch eine Unterschrift erforderlich ist. Das ist das eine. Ich kann inzwischen auch, das sollte man auch verschärft nutzen, weil es die Arbeit der KSK definitiv erleichtert, über die Bund-ID digital mich da melden. Man kann auch da die Formulare, die ich auf der Website finde, gibt es dann eben digital. Dafür müsste ich mir meinen Personalausweis entsprechend ausrüsten, eine Bund-ID zuteilen lassen und dann kann ich das auch direkt digital tun. Schwierig wird es, wenn ich einfach eine Mail schreibe, in der ich einfach nur eine Mail schreibe und irgendwelche Anträge stelle. Das ist nicht rechtssicher. Was ich tun könnte, ist, dass ich das Schreiben, das Formular als PDF anhänge, wo meine Unterschrift drauf ist. Das sollte auch funktionieren. Ob das der Königsweg ist, weiß ich nicht, aber tatsächlich, ja, Post oder digital wäre der Weg.
Mir ging es aber einfach darum, um eine inhaltliche Frage. Ich meine, es ist eine Behörde, die muss ja einen Service bieten, dass ich mal vielleicht eine inhaltliche Rückfrage stellen kann. Also ich erinnere mich, als ich das erste Mal Mitglied wurde, das war 2001, da ging das, da habe ich mit einer Frau telefoniert, ganz normal. Ich höre jetzt immer wieder von Kolleginnen und Kollegen, dass das irgendwie schwierig sei. Kann man das noch? Es geht mir jetzt gar nicht um Formulare oder um Anträge stellen, sondern einfach mal was nachfragen.
Schwierig, tatsächlich schwierig. Das hat Gründe, die Behörde ist klein und der Mandantenstamm wächst und wächst. Es hat meines Erachtens, das hören KünstlerInnen nicht gern, auch den Grund, dass viele wegen banalen Dingen die Leitung verstopfen, anstatt sich eben, deswegen habe ich das gesagt, vorher auf der Website mal schlau zu machen, sodass die, die wirklich mal eine konkrete Frage haben, dann auch in der Leitung hängen und nicht mehr durchkommen. Das ist faktisch ein Problem. Anrufen ist schwierig, auch ich vertrete ja eine Menge Mandanten auch bei der KSK. Auch ich muss manchmal Rückfragen stellen. Ich komme telefonisch nicht durch. Und das ist aber dann das, was helfen würde. Und dann muss man sich in die Warteschlange stellen. Das ist wirklich so. Und nicht immer
Okay.
erfolgreich. Geht mir nicht
Gut.
anders. Man kann es schriftlich
Okay, ja.
versuchen, aber schriftliche Antworten wird man in der Regel nicht bekommen. Das ist ein Problem.
Dann ist es so.
Leider.
Und vielleicht auch noch mal abschließend, wie kontaktiert man Sie am besten, weil wenn man ein Problem hat, vielleicht sagen Sie noch mal was zu Ihrem Service. Sie sagen auch, also ich sage das jetzt mal, ohne hier bezahlt zu werden, das ist bezahlbar, wenn man eine Rückfrage hat oder ein Problem hat, wenn man sich an Sie wendet. Sie haben ja besondere Tarife für KSK-Versicherte, wenn ich das jetzt richtig erinnere.
Genau, das wäre genau das, weil eben dieses Problem mit der Künstlersozialkasse bekannt ist und auch viele vor Probleme stellt, habe ich diesen KSK-Service ins Leben gerufen, der genau das quasi abdecken soll. Da biete ich für 125 Euro im Kalenderjahr plus entsprechend Mehrwertsteuer genau diesen Service, der bei der KSK abhandengekommen ist. Also ich vertrete den oder die Versicherte bei der KSK, ich kriege die ganze Post, schicke sie digital den MandantInnen zu. Das hat durchaus einen Vorteil. Ich prüfe natürlich auch. Und gleichzeitig hat jeder, der diesen Service nutzt, auch 30 Minuten Beratung inklusive. Bedeutet, dass man eben genau solche Fragen mal stellen kann. Mir persönlich am liebsten per Mail, weil ich natürlich in Beratungen sitze und nicht ans Telefon gehen kann und die Rückrufe erfahrungsgemäß länger dauern als eine Mail, die man mal eben beantwortet. Aber diesen Service nutzen tatsächlich auch sehr viele und das funktioniert auch, weil dann kriege ich eine Mail, die ich mal eben zwischendrin beantworten kann. Dann ist allen geholfen und letztlich die KSK ist auch entlastet. Das muss man auch sagen an der Stelle. Das ist nicht das primäre Ziel, aber unterm Strich ist es viel effektiver, zumindest für die Versicherten. Und im Einzelfall würde ich mich dann eben auch in die Telefonschlange stellen müssen, um die Dinge in Erfahrung zu bringen. Also das wäre was.
Verraten Sie uns noch Ihre Webadresse.
Das wollte ich gerade sagen. Also auch für Prüfungen natürlich stehe ich auch zur Verfügung. Das nur so. Das ist aktuell ja das heiße Thema. Da habe ich inzwischen, Stand heute, kann man Termine sogar online buchen auf der Website, weil es da häufig echt unter den Nägeln brennt. Meine Website ist www.kanzlei-lobinger.de. Und die E-Mail-Adresse ist dann kontakt@kanzlei-lobinger.de. Das ist die, worüber alle Neuzugänge sich gerne melden können und zeitnah eine Rückmeldung kriegen.
Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, all die Fragen zu beantworten.
Vielen Dank.
Sehr gerne, es war mir eine Ehre.
Dann auch an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung und ansonsten hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.